Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gensel. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Anbau neben der Eishalle 1 und den Vorraum in der Eishalle 1. Ich habe mal wieder einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Ja, hallo, ich bin die Elisabeth. Ich bin hier Eiskunstlauftrainerin und auch Athletikcoach im SCB.
Elisabeth, man hört an deinem Dialekt, du kommst nicht aus Berlin?
Ja, richtig. Ich komme tatsächlich nicht aus Berlin. Ich bin vor 3 Jahren aus Düsseldorf hergezogen.
Okay, ja. Also Köln finde ich auch toll. Nee, Quatsch,
mal Spaß. Ha, direkt sympathischer hier. Ich freue mich. Danke. Ja,
gerne. Nein, Eiskunstlauf, genau, das ist das Stichwort. Du machst ja bei uns die U7.
Ja.
Ja, würdest du sagen... Deshalb gleich die erste Frage ist, wenn man mit der Wintersportart Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Eishockey anfängt, dass das 1x1 des Schlittschuhlaufens gleich ist, weil du betreust ja die Eiskunstläufer und die Eishockeys in der U7. Verändert sich sein Setup an Übungen oder sagst du nein, das ist eigentlich das Gleiche?
Also ich würde sagen, am Anfang ist es auf jeden Fall das Gleiche, weil allein zum Beispiel von den ganzen motorischen Fähigkeiten, ne, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und so, haben wir überall gleich. Aber auch von der Lauftechnik her muss er erstmal die ganzen Basics erlernen, sprich vorwärtslaufen, rückwärtslaufen, vielleicht überhaupt erstmal laufen, ohne hinzufallen, auf einem Bein zu stehen, Hocke, alles auch wieder rückwärts machen und das ist überall gleich.
Das heißt, ihr fangt sofort an im Eiskunstlaufen, gleich nicht nur die Übertragung vorwärts laufen, weil rückwärts laufen ist ja noch schwieriger als vorwärts. Ja. Ihr versucht gleich dieses Umschalten mit einzubauen. Auf jeden Fall. Den koordinativen Aspekten.
Auf jeden Fall. Also wir fangen eigentlich direkt schon mit rückwärts an, weil je früher quasi die Kinder das Rückwärtslaufen erlernen, ja, desto schneller können die es halt, ne? Und dass einfach keine Zeit bleibt, um diese Angst zu kriegen. Quasi, oh, ich laufe rückwärts ins Ungewisse, ich sehe nicht, wohin ich laufe, damit es für die quasi die gleiche Bedeutung kriegt wie vorwärtslaufen. Dass sie das gar nicht als schwer ansehen.
Okay, ja, das ist ein guter Hinweis. Okay. Wenn wir weitergehen, man sagt ja nicht umsonst, ihr seid ja sozusagen die Götter auf den Schlittschuhen aufgrund eurer läuferischen Fähigkeiten. Siehst du trotzdem Abweichungen zum Eishockeyspieler?
Zwischen was jetzt? Also ganz normal Eiskunstlaufen,
Eishockey? Genau, also unabhängig von den Pirouetten und von den Drehungen. Aber wir konzentrieren uns mal nur auf das reine Schlittschuhlaufen.
Naja, alleine der Schwerpunkt, also bei uns Eiskunstläufern ist ja quasi dann, also alles geht ja quasi darum, wie drehst du dich, von welcher Kante, also es gibt ja 2 Kanten, ne, beim Schlittschuh, die Außen- und die Innenkante.
Und die Schneide.
Genau. Ja. Und dann dreht sich alles bei uns darum, okay, mache ich den Schritt jetzt von der Außenkante oder von der Innenkante, von rückwärts oder von vorwärts, ne? Und da gibt es 1000 Variationen, vorwärts, einwärts, rückwärts, auswärts, dies, das. Und bei euch, sag ich mal, also ich weiß nicht, von der Sicht des Hockeyspielers muss der komplett wahrscheinlich dämlich schauen, okay, wie rum dreht sie sich jetzt, oder? Bei euch ist eher so Hauptsache, okay, naja, ich komme auf rückwärts.
Interessant finde ich immer, wenn ich das sehe, alleine die Körperhaltung, die Körpersprache eines Eiskunstläufers, der ist ja sehr, sehr gerade, also sehr, sehr stolz läuft er, wenn er nicht auf dem Eis ist. Wenn ich aber sehe, wie eure Armhaltung auch immer ist, ihr achtet sehr viel darauf, dass... Wenn du mit uns trainierst, ja auch ohne Schläger, Arme immer gerade, Arme immer oben. Also dadurch entwickelst du ja auch eine ganz andere Körpersprache, Körperhaltung. Okay, ja. So, und weil die Eishockeyspieler, da wird immer gesagt, geh ins Sprunggelenk, geh ins Sprunggelenk. Mhm. Also geh tief, geh tief. Das hat ein Eiskunstläufer nicht, oder?
Doch, also du nimmst jetzt wahrscheinlich meinst die Kniearbeit, ne?
Zum mit Beispiel,
tief und so.
Ja,
nee, also Kniearbeit ist auf jeden Fall schon das A und O, auch im Eiskunstlauf. Also ohne Kniearbeit geht nichts, egal ob Sprünge, Pirouetten oder Schritte. Aber was du wahrscheinlich meinst, ist, dass man quasi, wenn man dann die ganzen Schritte macht und vielleicht aus dem Gleichgewicht kommt, ne, dass man das alles wieder abfängt oder abfedert in der Kniebewegung.
Ja.
Und da ist natürlich schon der Unterschied zu uns, dass wir versuchen, nicht alles in der Kniebewegung abzufangen, sondern es gar nicht quasi so weit kommen zu lassen, indem wir durch die Körperhaltung, durch die Anspannung, durch die Arme rechts und links, die uns das Gleichgewicht halten, halt gar nicht erst ins Wacken zu kommen.
So. Okay. Wenn wir weitergehen, Kantenkontrolle.
Ja.
Du trainierst bei uns die Altersklasse U17 einmal in der Woche zusätzlich. 20 bis 30 Minuten geht da circa dein Part. Wir haben uns damals ganz bewusst für die U17 entschieden, weil wir denken, dass das Gehirn, also der Sportler soll ja auch verstehen, warum er es macht. Es ist ja nicht einfach, da kommt eine Eiskunstlauftrainerin, juhu, ich setze ein Highlight durch eine Eiskunstlauftrainerin, sondern ich will ja ein Highlight setzen, weil es einfach die Spieler provoziert, durch das übertriebene Schlittschuhlaufen / Kantenkontrolle. Und deswegen ist mal meine Frage, hast du das Gefühl, nach so langer Zeit, wie du mit den Spielern jetzt schon trainierst, ach, sie machen es ganz bewusst, sie verstehen es, warum wir es machen? Warum wir Übungen ausführen?
Ja, also ich trainiere jetzt tatsächlich mit denen, glaube ich, schon ein Jahr. Ich habe, glaube ich, im August letzten Jahres angefangen, ja. 2020. Also rein kopfmäßig her bin ich mir nicht sicher, ob die das noch, also schon verstehen, warum wir das machen, warum das relevant ist. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel vom Kopf her jetzt nur an die Übungen denken und ob die schon die Übungen verstehen und das alles, da ja. Also da hat sich auf jeden Fall ein Fortschritt gezeigt, auch von der Denkweise her, dass man wirklich nur dieses, okay, Hauptsache ich komme irgendwie auf rückwärts, sondern okay, wie komme ich auf rückwärts? Welche Schritte gibt es? Welche Methoden gibt es? Wie rum komme ich auf rückwärts? Und was ist für mich besser? Jeder Sportler ist ja individuell, ne? Und für den einen ist so rum besser und für den anderen andersrum.
Naja, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, die Jungs laufen ja mit voller Montur, mit voller Ausrüstung. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu einem Eiskunstläufer, wobei ich immer denke, man sagt ja immer, die Eishockeyspieler sind härter. Aber ich würde sagen, der Eiskunstläufer ist genauso hart, weil wenn er stürzt, er hat gar keinen Schutz an. Mhm. Also vielleicht im Laufe der Jahre lernt er es besser zu fallen, damit er nicht auf diese sensiblen Teile fällt, da wo es richtig wehtut, wie auf die Hüfte zum Beispiel, weil Eis ist wie Beton. Deswegen denke ich, das sollte man nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Ausrüstung blockiert teilweise, ne?
Ja, also mit dem Hertha und Eiskunstlauf auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen. Weil klar, uns schützt quasi nichts davor, wenn wir hinfallen und das Eis ist halt genauso hart. Oder wenn man gegen die Bande knallt, passiert auch mal bei uns.
Ja.
Klar, da haben wir nur unsere Haut so und die Kleidung. Also es gibt natürlich bei uns sowas auch wie Sprunghosen, ne? Dass du dann quasi wie so eine kurze Hose hast mit Polsterungen rechts und links. Aber sonst ja. Zum Thema schwieriger sein, klar, wir müssen es nur auf unser Körpergefühl, also nur auf unseren Körper konzentrieren, wenn wir uns drehen. Als Hockeyspieler klar nicht. Also die haben auf jeden Fall deren Rüstung, die ja auch einiges wiegt und alles, ne? Klar, da wird das Ausbalancieren schwerer, würde ich sagen.
Mhm.
Ist halt ein externer Faktor, der nochmal auf das Körpergefühl so zurückgreift.
Wenn du Eiskunstlauftraining machst versus Eishockeytraining, zum Thema Kantenkontrolle, konzentrierst du dich mehr auf die Innenkante oder Außenkante oder sagst du, nein, ich versuche einen Mix zwischen Innen- und Außenkante?
Gute Frage. Also am Anfang habe ich das tatsächlich gar nicht so bewusst irgendwie trennen wollen.
Ja.
Weil ich natürlich erstmal ein Gefühl dafür kriegen musste, okay, auf welchem Stand sind sie, was können sie. Aber dann ab der zweiten Jahreshälfte, also ab Januar in dem Fall für uns, habe ich dann schon vermehrt versucht, den Schwerpunkt auf die Außenkante zu setzen, weil ich ja damit gekriegt habe, dass die Außenkante eher bei euch vernachlässigt wird und die dementsprechend besser und stärker trainiert werden muss.
Genau, also ich will nicht sagen, dass sie vernachlässigt wird, sondern du bewegst dich mehr auf der Innenkante, weil wir natürlich auch vorwärts abstoßen auf der Innenkante. Nichtsdestotrotz ist die Erkenntnis halt einfach da, Außenkante muss mehr provoziert werden, muss mehr trainiert werden. Manchmal scheut man sich, glaube ich, davor, weil die Außenkante ist schwieriger. Aber das kann ja nicht der Grund sein, warum wir nicht die Außenkante trainieren. Was ich nur interessant war bei deinem Training, als ich zugeguckt habe, alleine die Abfolge der Übungen mit einwärts, auswärts, auf auswärts landen. Also erklär mal ganz kurz für alle einwärts, auswärtskante. Das wissen, glaube ich, viele nicht.
Ja, also sagen wir können es ja einfach ein Messer jetzt als Beispiel nehmen. Wir haben ein Messer. Oder manchmal die Handfläche, ne? Könnt ihr mal gerade versuchen mitzulegen. Und wenn ihr eure Hand einfach ja senkrecht irgendwo hinstellt, werdet ihr ja sehen, wenn man die Hand etwas nach links kippt, ist man quasi wie auf einer Kante drauf und wenn man die Hand nach rechts kippt. Und das ist halt die Außen- und die Innenkante. Oder mit den Füßen. Wenn man sich jetzt x-beinig hinstellt, sprich die Knie nach innen drückt, steht man auf der Innenkante. Und wenn man die Knie nach außen drückt, also quasi O-Bein-mäßig, steht man auf der Außenkante. Und das hat man halt auf dem Schlittschuh, ne, auf der Kufe, sowohl Eishockey als auch Eiskunstlauf. Und das ist dann der Unterschied, womit wir dann die Schritte trennen. Ja.
Also die Auswärts-Einwärtskante.
Genau.
Außenkante, Innenkante, Einwärts.
Genau. Also Innenkante ist einwärts und Außenkante ist auswärts.
Genau. Und weil du gerade sagtest, du hast es jetzt symbolisch gemacht an X-Beine, O-Beine.
Ja.
Aber schlussendlich ist ja der Kanteneinsatz zwischen diesen beiden Kanten. Beginnt ja beim Sprunggelenk. Also wie weit kannst du dein Sprunggelenk drehen, damit du auf, weil keiner von uns will ja X-Beine oder O-Beine provozieren, um ja, auf natürlich. Die Kante zu kommen. Ja. Ne? Oder mach dir das bewusst in dem, oder vielleicht nur symbolisch zu zeigen den Kindern, gerade in der U7, das ist, damit ihr mal ein Kantengefühl bekommt.
Ja, genau, also so soll es natürlich keine extra machen, weil es sind ja falsche dann Gehweisen, die wir vermeiden wollen. Aber tatsächlich bei uns auch in der Kita oder erste Klasse, sowohl Eiskunstlauf als auch Eishockey, stellen uns tatsächlich auch als Trainer am Anfang vor die Truppe hin und stellen uns wirklich X-Bahn-mäßig aufs Eis, damit die Kinder sehen wirklich, was ist die Innen- und Außenkante. Weil sonst keiner guckt ja unterm Schuh auf die Kufe, die auf dem Eis steht, oh, was habe ich denn da? So, deswegen. Und für Kinder muss man ja immer alles schön bildlich und übertrieben mäßig darstellen.
Richtig, ja.
Genau.
Und wenn du eine Abfolge, kannst du mal eine Abfolge bei der U17 von der methodischen Reihe, also dass du einfach beginnst du mit der Abfolge und dann steigerst du es Stück für Stück, wie du es bezeichnest?
Ja, also am Anfang machen wir immer vorwärts schwingen auf einem Bein. Das heißt, wir stehen quasi die ganze Zeit auf einem Bein und machen dann quasi wie den Skifahrer, also dass man im Slalom fährt, bloß halt auf einem Bein.
Eine Frage, das ist dann Innenkante, Außenkante?
Richtig.
Wie verhält sich dort das Pendelbein?
Das ist immer quasi hinten an der Ferse vom Standbein.
Das heißt, du holst gar nicht den Schwung aus dem Pendelbein, sondern du willst den Schwung aus der Kante von dem arbeitenden Bein holen.
Genau, beziehungsweise aus der Kniearbeit. Also es ist tatsächlich so, dass wir zum Beispiel, ist immer Außenkante, Innenkante, Slalom halt. Und wenn wir auf die Innenkante drücken, stehen wir im Knie. Und wenn wir auf die Außenkante gehen, stehen wir aus dem Knie raus. Es ist alles wirklich eigentlich nur pure Kniearbeit. Du musst immer Knie aufstehen, Knie runter, aufstehen. Zack, 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 zack.
Das heißt, das ist dann der Grund, weil diese Übungen sehe ich sehr oft bei Eiskunstläufern, auch wenn sie sich so warm machen. Wenn ich das über Eishockey versuche zu übertragen, da sieht es immer so viel nach Kraft, nach Arbeiten aus. Während aber beim Eiskunstläufer sieht es so, ja, sie gehen in, also es ist eher eine Techniksache,
anstatt auf jeden Fall
immer mit dieser Kraft zu arbeiten.
Ja.
Okay.
Also Eiskunstlauf ist ja sowieso ein sehr, sehr technischer Sport, also auch für den Kopf auch sehr schwierig eigentlich. Also wenn ich das einfach so mal mit anderen Sportarten vergleichen darf, ist es quasi nicht nur, okay, wie lange hältst du durch oder was schaffst du so körpermäßig? Du musst wirklich sehr, sehr viel mit Kopf mitarbeiten. Ich würde mal sagen, so ähnlich wie quasi, ne, Schach, so zählt ja auch als Sport. Und da muss man auch sehr viel eher mit Kopf arbeiten und bei Eiskunstlauf halt auch.
Ja, bei Eishockey auch. Also wir brauchen kognitive, starke Spieler. Das soll man nicht unterschätzen, ne?
Oh. Ach, wirklich?
Ja, du, das ist auch ein Podcast für dich hier.
Ja, dass ich auch noch was Neues hier lerne.
Genau, richtig, ja.
Danke. Ja, genau, nee, aber Spaß beiseite. Auf jeden Fall, bei Männern wirklich, also es geht auch alles nur mit purer Körperkraft, sage ich mal. Aber dann werden ja die Muskeln und alles ja viel schneller erschöpft und alles. Mhm. Und dann hält man ja auch nicht lange durch. Und das wollen wir ja auch nicht.
Ja.
So, da wären wir wieder beim Thema Ausdauer, Kraftausdauer. Und deswegen wollen wir uns einfach die Technik zugute ziehen lassen und damit quasi dann den Ausgleich finden, dass nicht so viel von der Kraft verloren geht. Genau. Und
wenn du jetzt, also dann machst du quasi diese Schlängellaufen.
Ja.
Und dann?
Genau, das ist das Erste. Dann kann man das auch noch gesprungen machen. Also einmal von rechtes Bein auf linkes Bein. Und als Drittes dann nur rechts oder nur links. Also das heißt, dass du wirklich durchgehend eine Bahn auf dem rechten Bein halt dann Slalom fährst, rückwärts. Und dabei halt aber springst. Das heißt, du springst immer von der Außenkante, Innenkante ab Außenkante, Innenkante, Außenkante, Innenkante, sodass du quasi von Kurve zu Kurve springst.
Mhm.
Und dann natürlich schon wieder ins Knie gehen und von der Kante abdrücken. Damit kann man zum einen dann auch die ganzen Gelenke aufwärmen. Das ist sehr schön. Kniegelenk, Sprunggelenk, aber auch Hüften, alles aufwärmen. Deswegen machen die Eiskunstläufer das zum Beispiel auch am Anfang.
Aber die kann ich ja auch vorm Eis aufwärmen, oder? Um Zeit zu sparen.
Ja, klar. Aber nochmal halt, um das Eisgefühl zu kriegen, okay. Und auch, ne, mit der Kufe und alles, dass man nicht direkt mit schwierigen Schritten anfängt. Man muss sich ja immer nur langsam steigern, Schritt für Schritt, nicht direkt von 0 auf 100. Genau. Und auch vor allem für die Eishockeyspieler ist auch wieder, denke ich, dass man auch hier bei solchen einfachen Sachen halt eben erstmal das Körpergefühl, ne?
Körpergefühl.
Fühlt, so auch wegen der Rüstung und alles. Ja. Und so. Ja.
Und dann sehe ich die Abfolge mit den ganzen Drehungen.
Genau, wenn wir das gemacht haben und da waren wir quasi schon beim Springen, sage ich mal, ne, von einem Bein aufs andere oder nur slalommäßig gesprungen und dann bleibe ich meistens auch beim Springen, weil das ja zum Thema passt, dann kommen die Drehsprünge. Das heißt, dass man quasi mit beiden Beinen abspringt und eine Drehung macht, also eine Drehung springt.
Das heißt wirklich 360 Grad?
Ja,
okay.
Genau, also das sollte das Ziel sein.
Ja.
Wir machen vorher meistens halt einmal Eierlauf oder Schlängeln, heißt überall in Deutschland anders. Das heißt, dass man quasi mit beiden, also alles rückwärts natürlich, dass man rückwärts mit den Beinen quasi wie ein Ei zeichnet, ne, dass die Beine aufgehen, dann wieder zugehen als Vorbereitung, dass man auch Schwung kriegt. Wenn die Beine zusammengehen, von da abspringen, eine ganze Umdrehung, die Arme helfen dabei.
Wobei ja da den, also klar, wenn ich mir das vorstelle, du springst aus den Knien raus, kommst nach oben, aber ganz entscheidend ist doch die Rotation von der Armbewegung Schulter. Ne?
Also auf jeden Fall.
Alleine nur der koordinative Aspekt, dass du in die richtige Richtung dich drehst. Ich glaube, viele Sportler gehen dann eher andersrum, weil sie es noch nicht koordinativ hinkriegen, oder? Also du willst dich nach links drehen, also holst du den Schwung von rechts nach links.
Ja.
Richtig?
Also rechts und links, das ist tatsächlich so eine Sache beim Eiskunstlauf. Jeder Sportler muss quasi seine Seite herausfinden, mit dem Trainer gemeinsam. Auf die Seite springt er dann. Also für euch da draußen, ihr könnt euch das so vorstellen wie Rechts- und Linkshänder.
Mhm.
Die meisten sind Rechtshänder, aber es gibt auch Linkshänder und jeder findet ja für sich am Ende heraus, womit er besser dann zurechtkommt. Genauso ist es auf dem Eis. Und auf dem Eis ist halt meistens linksrum die typische Seite,
ja,
die Rechtshänder, und Ausnahmen springen dann rechtsrum. Und jeder Sportler muss das selbst herausfinden, wie er besser zurechtkommt. Und da lasse ich dann aber auch denen die Freiheit. Ich sage nicht direkt, ihr müsst nur linksrum oder nur rechtsrum, weil jeder ist, wie gesagt, individuell. Genau. Bei anderen Schritten ist es aber tatsächlich so, dass immer beide Seiten trainiert werden, weil es ja auch schlecht für das ganze, ja, Körpergefühl, Gleichgewicht ist, ne? Dass da eine Disbalance entsteht, wenn man nur rechtsrum oder nur linksrum übt.
Richtig, ja.
Ja.
Eine spezifische Frage habe ich, das Wort Mohawk.
Ja.
Also heißt so viel wie offene Hüfte. Ich kannte es immer nur aus dem Eiskunstlauf. Kannst du mir sagen, woher es kommt und was eigentlich die Bedeutung ist?
Ja, Mohawk. Also es ist erstens ein Schritt, bei dem wir von vorwärts auf rückwärts steigen, von der Vorwärtsinnenkante auf die Rückwärtsinnenkante. Das heißt, wir haben keinen Kantenwechsel, damit sich das auch jeder vorstellen kann. Man steigt quasi einfach von vorwärts auf rückwärts.
Mhm.
Und dieser Schritt findet tatsächlich auch in einem Kreis bzw. Halbkreis statt. Also da hätten wir dann schon mal die Laufform. Und vom Schritt her, also ich habe mal auch recherchiert, das kommt wohl tatsächlich aus Amerika, von den Indianern.
Ah, sehr schön.
Der Schritt wurde nämlich als erstes in England quasi angemeldet, also man kann sagen, ne, in Klammern patentiert. Und ich glaube, es war irgendwann um 1800 oder 1900 rum. Ja, 1900 eher wahrscheinlich. Und damals herrschte eine große Begeisterung für Indianer. Das war gerade quasi deren Top-Thema Nummer 1. Und weil Indianer auch quasi wie diesen Adlertanz hatten, wo die halt mit ihren Füßen so wie im Ballett erste Position so mit den aufgespreizten Füßen getanzt sind. Beim Mohawk ist es auch so, dass die Füße tatsächlich in dieser Position stehen. Wie wenn man zum Beispiel ein Schattenbild macht, wo man auch einen Adler, ne, zeichnen will. So sieht es aus. Und der Schritt sah halt ähnlich aus und alles, was ähnlich ausschaut, wird ja auch ähnlich benannt. Und Mohawk heißt ja auch irgendwie Kreis,
also
und dann ähnliche Kreis, ja, oder Halbmond, genau.
Okay, okay.
Und der wird ja auch auf dem Kreis gelaufen, deswegen waren da die ganzen Parallelen, die dann dazu wohl geführt haben.
Ah, siehst du, also hatten wir auch eine kleine Geschichte und sehr gut. Weil ich habe dir vorher gestern dir noch die Frage gestellt,
genau,
und dass die heute, also hast du gut gemacht, sehr schön.
Also meistens werden ja die ganzen Sprünge zum Beispiel wie Rittberger, Axel, Salchow nach den Entdeckern benannt, also die als erstes diesen
Sprung. Woher kommt denn der Herr Rittberger?
Tanten haben.
Komm, sag's.
Ach du Hadi.
Ne?
Theoriestunde ist ein anderer Podcast.
Also es gibt ja die Rittberger Halle.
Wie Halle?
Na, die gibt's doch. Die ist in NRW.
Ach so, du meinst Eishalle.
Ja?
Ja.
Und wo steht die? Es gibt ja Düsseldorf, Köln, wenn dir die Standorte Eishockey, Iserlohn, und welcher fehlt noch?
Verrat's mir.
Krefeld.
Krefeld?
Ja,
ah, die Pinguine.
Ja, genau, richtig. So.
Ja.
So, deswegen dachte ich, vielleicht weißt du das, weil du aus Düsseldorf kommst, so, ne?
Ja,
da gibt's die Rheinlandhalle, dann die Rittberger Halle.
Ja. Also ich weiß nicht, als Kind, als ich halt selber noch früher dort gelaufen bin und immer Wettbewerbe waren ja auch immer in anderen Städten, habe ich mich nie sonderlich dafür interessiert, wie die Hallen heißen.
Okay.
Mir war dann eher das wichtig, was da drin passiert, aber jetzt als Erwachsener, als Trainer muss man sich dann auch wohl den Theorie-Sachen widmen.
Okay, ist ja sozusagen die letzte Trainingswoche bei uns, bevor es in die Sommerferien geht, und dann wird es ja mit aller Wahrscheinlichkeit, wir haben den Tonus geändert, ich glaube, sonst bist du immer dienstags gekommen bei der U17. Dienstag oder Mittwoch war das, glaube ich.
Ne? Früher meinst du?
Ja, genau. Und
nee, also früher hatte ich eine ganz eklige Zeit.
Das war die Frühschicht.
Das war immer am Mittwoch um 7 Uhr früh schon auf dem Eis zu stehen im Winter. Im tiefsten Berliner Winter bei minus 10 Grad.
Ja, sehr schön. Ja. Okay, naja, ich glaube, der Tonus wird dann wieder zurückkommen.
Ja, schön. Und,
ja, genau.
Und starten dann, wir gemeinsam in den Tag.
Richtig. Und letzte Woche hatten wir ja gemeinsam die U7-Einheit. Wenn du da mal ein Resümee ziehst nach so langer Zeit, konntest du irgendwie was erkennen, wie die Kinder drauf waren? Weil die waren ja wirklich lange nicht drauf gewesen auf dem Eis.
Ja, also erstaunlicherweise fand ich die relativ gut. Dafür, dass die so eine lange Pause hatten. Wir hatten ja schon zuvor auch tatsächlich Inline-Training gehabt, eine Woche zuvor. Mhm. Und Inline ist ja relativ ähnlich zum Eislaufen. Das ist überhaupt das allererste Training nach der Pause. Und die sind alle direkt losgelaufen. Ich habe mit denen auch schon direkt Lauf-ABC gemacht, parallel wie auf dem Eis. Sprich, tiefer Hocke, vorwärts, rückwärts, auch mit Springen. Also, dass man aus der Hocke hochspringt, konnten die alles. Natürlich nicht perfekt, aber für die Verhältnisse sehr gut, war ich erstaunt. Also wir alle, das ganze Trainerteam und auf dem Eis auch, klar.
Hat gut funktioniert.
Ne? Ja.
Ja. Ja, das muss ich auch sagen, weil es waren glaube ich, beide gleichen Seiten. Ich war ja drüben mit
Alina.
Mit Alina, genau, ja. Und du hattest drüben die andere Gruppe gehabt. Weil ich fand dafür, dass die waren, glaube ich, da das zweite Mal auf dem Eis, die Kleinen.
Mhm.
Muss ich sagen, das, was Alina vorgemacht hat, was die Kinder nachgemacht haben,
ja,
fand ich echt erstaunlich. Also daran siehst du vielleicht, auch wenn es ein Jahr Pause war, weil wir ja immer sagen, wir müssen so früh anfangen, drittes, viertes, fünftes Lebensjahr, mhm, damit sie die Zeit für die Entwicklung haben zum Schlittschuhlaufen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses halbe, dreiviertel Jahr, ja, ist nicht da, wären wir vielleicht alle einen Schritt weiter, aber ich dachte irgendwie, okay, vielleicht ist es doch größer, der Abstand. Aber kam mir nicht so vor, vielleicht, weil wir auch gut in der Athletik gearbeitet haben und versucht, die Bewegung zu imitieren, ne, so gut es ging, aber das hat mir gut gefallen.
Ja, ja. Also das stelle ich mir auch so vor. Ja. Und dann halt das gute, einmal das Gedächtnis im Kopf und natürlich auch muskuläres Gedächtnis, ne, sind die schnell wieder reingekommen.
Ja, und dann die letzte Frage zum Abschluss. Ich weiß, dass es immer wieder im Trainerteam, nicht nur bei uns, auch woanders die Diskussion gibt. Wir haben ja noch die andere Bewegung aus dem Eisschnelllauf, diesen Push zur Seite, dieses mit der Gewichtsverlagerung zu arbeiten. Und da ist es immer, ja, ist denn Eiskunstlauf da das Richtige oder ist nicht sportartspezifisch mehr diese Eisschnelllaufbewegungen zu imitieren? Mhm. Und ich bin immer so ein Freund davon, okay, je voller der Werkzeugkoffer ist, je mehr Repertoire hat der Spieler und hat die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er das im Spiel anwenden kann.
Auf jeden Fall. Also da sag ich halt wie, also mein Lieblingsspruch, jeder Sportler ist individuell. Das heißt, dass jeder einfach für sich halt herausfinden muss, womit komme ich am besten klar, ne? Die einen können besser rückwärts hüpfen, die anderen können sich besser rückwärts drehen, die anderen besser von der Außenkante, die anderen von der Innenkante. So. Mhm. Und jeder muss halt für sich das Beste herausfinden und das geht halt nur, wenn das Repertoire wirklich riesig ist, sodass man wirklich auch eine Auswahl hat. Weil wenn man nicht auswählen kann, klar, geht's nicht so. Und dafür mache ich auch zum Beispiel auch diese Vielfalt an Schritten, dass ich auch wirklich viele Schritte zeige, wie wir uns zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Doppeldreier machen. Das heißt, dass wir uns auf einem Bein, es gibt keinen Kantenwechsel, dass wir uns auf rückwärts drehen und direkt auf vorne, ohne abzusetzen. Dass man da auch schön lernt, wirklich Körpergefühl, Spannung. Was mir zum Beispiel bei der U17 jetzt aufgefallen ist, Körperspannung ist ein ganz großes Thema, was wirklich noch ein bisschen verbessert werden kann, weil die oft, ich sag mal gerne, wie ein Kartoffelsack rumhängen. Weißt du, kann vielleicht auch in der schweren Rüstung liegen, ich weiß nicht, aber...
Naja, ist vielleicht, ich glaube, ohne die Jungs in Schutz zu nehmen, als Kunstlauftrainerin, wenn die Läufer mit ihrem normalen Anzug, ja, dann siehst du ja schon im Anzug die Körperspannung. Du siehst ja irgendwie vielleicht die Falten im T-Shirt, die Falten in der Jacke, okay, kommt seine Schulterblätter raus, steht er gerade. In der Ausrüstung manchmal schwer zu erkennen. Weil ich dir aber recht gebe, gerade in dem Alter, die neigen dazu, nicht das Bewusstsein zu haben, sondern... haben keine Körperspannung, weil so, ach, was ist denn das jetzt hier? Ja, so, ne? Ja, so, ja. Und das ist ja meistens schon, geht es im Kopf los. Wenn ich natürlich da so rangehe, jetzt habe ich ja das Kunstlauftraining, fallen die in sich zusammen. Du hast gerade gesagt, Kartoffelsack.
Mhm.
Aber das müssen sie begreifen. Die Übungen zu absolvieren, geht nur mit Körperspannung.
Ja, auf jeden Fall. Also die machen sich das ja selber damit einfacher. Quasi so. Und dann sage ich ihnen das natürlich auch, weil zum Beispiel wieder, wenn wir jetzt auf einem Bein drehen, von vorwärts auf rückwärts, von rückwärts auf vorwärts, möchten dabei aber quasi geradeaus beziehungsweise einen flachen Bogen laufen. Und dann ist quasi Schluss. Die drehen sich dann aber noch weiter, weil die Schulter halt weiter schleudert, weil du quasi mitten in der Drehbewegung bist. Aber wir wollen ja nicht über 360 Grad kommen, weil dann ist ja schon Schluss.
Mhm.
Und dass man auch dafür das Bewusstsein entwickelt. Was ich dann auch immer gerne mal als motivierendes Beispiel verwende, ist, wenn wir zum Beispiel wieder die Drehsprünge machen, sprich mit beiden Beinen abspringen, 360 Grad, und dass man dann auch landet und nicht hinfällt. So, weil das mache ich auch gerne als höhere Schwierigkeitsstufe, dass man auf einem Bein landet, auf der Außenkante landet. Bei uns heißt das Auslauf, macht man immer nach einem Element.
Stimmt, ihr macht immer dann noch die Arme zur Seite, das Bein geht hoch, maximale Streckung, wirklich auch im Rückenstrecker und dann so richtig Brust raus. Und ja, das ist der Auslauf.
Genau, das ist der Auslauf, ist quasi der Abschluss von einem jeden Element.
Ja, stimmt.
Und da ist es einfach, finde ich, schön, dass man wirklich auch diese ganzen wieder motorischen Fähigkeiten halt hat, dass man Balance, Gleichgewicht, nachdem du in der Luft warst, dich 360 Grad mit deinem ganzen Körpergewicht gedreht hast und das auf einem Bein aufzufangen, ne, und nicht einfach plumpsen zu lassen. So, und das ist einfach schön, weil die dann selber sehen können, habe ich das richtig gemacht oder nicht. Weil bei Schritten, wo du nur auf dem Eis bist, da wissen die ja vielleicht nicht, okay, war das jetzt 100% richtig oder nicht, aber da können die sich ja wirklich selbst beurteilen und selbst verbessern, Selbstreflexion. Ne, dass man auch einfach ein bisschen diese Motivation hat zu gucken, okay, wie gut bin ich? Dass man auch ein bisschen diesen Ehrgeiz hat.
Weil du sagst, Selbstreflexion ist wieder eine kognitive Wahrnehmung.
Ja,
ne, so.
Genau.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe damals das erste Eiskunstlaufprogramm, wo wir es angefangen haben vor Jahren, unter Knut Schubert selber mitgemacht.
Ach, wirklich?
Ja, weil ich ja wissen muss, was passiert hier. Ne?
Ja.
So, und das Schlimmste war für mich, diese Armhaltung, wie der Arme hoch, Arme hoch. Mir haben die Schulterköpfe wehgetan. Ich sagte, das gibt's doch, was will der denn mit seinen Armen? Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Arme ausgestreckt, Brust raus, immer wieder hoch, hoch. Also,
klar, das sind ganz andere Muskeln, die trainiert werden als im Kraftraum.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich, ich dachte, okay, ich mache so vielleicht fliegende Schulterübungen mit 10, 12 Kilo. Ja, das kann ja jetzt nicht sein.
Ja.
Und das war nach 8-9 Minuten.
Aber das ist halt Kraftausdauer, ne? Da darf man sowas wie Hypertrophie, sprich Muskelaufbau, nicht verwechseln mit Kraftausdauer.
Stimmt, du hast recht, ja, genau.
Ja,
genau.
Das ist das. Und es hilft aber einfach, also warum wir das zum Beispiel immer machen, Gleichgewicht. Ich sage mal, für kleine Kinder wie beim Flugzeug, der hat rechts und links Flügel, damit er halt geradeaus fliegen kann und nicht abstürzt. Und bei auf dem Eis auch. Das dient wirklich so zum Gleichgewicht.
Mhm.
Unter anderem. Ja.
Ja, okay, also ich muss sagen, war sehr, sehr interessant. Die letzte Frage geht immer an den Gast. Hast du ein besonderes Wunschthema, was ich mal ansprechen soll oder was dich interessiert?
Zum nächsten Podcast oder was?
Ja, oder überhaupt, also es kommt der nächste Podcast, aber wo du sagst, hey, das würde mich auch mal interessieren. Oder das könnte vielleicht anderen Leuten interessieren.
Oh, hättest du mich das mal vor der Stunde gefragt, wenn ich jetzt Zeit hätte zum Überlegen.
Du hättest immer meine Podcast bis zum Ende gehört, dann wüsstest du, dass das immer als letzte Frage kommt. Aber ist okay.
Na, ich habe mir tatsächlich ein paar Podcasts angehört. Ja, ich hier mit Erik hier über...
Torhüter.
Genau, ja. Da habe ich dann auch zum Beispiel rausgehört, das mit der Außenkante und so. Ja. Also es hat mir auch schon vorher hier der alte Gänsel, dein Vater, schon erzählt, aber... ein anderes Thema, aber ja, vielleicht, wenn man so die Junioren international vergleicht.
Mhm.
Und was die zum Beispiel für Techniken verwenden, machen die das auch mit Eiskunstlauf? Oder arbeiten die eher mit Eisschnelllauftrainern zusammen oder was ganz anderes, sowas?
Mhm, also.
Oder vielleicht noch, welche andere Sportart Einfluss auf die hat, außer die typischen Eissportarten?
Okay, also aus welchen anderen Sportarten wir noch partizipieren, die wir... anwenden in unserem Training.
Ja, oder selbst wenn ihr es nicht macht, was wäre möglich? Wäre es vielleicht schlau, sich, ich weiß nicht, mit den Leichtathletik-Leuten zusammen zu tun?
Okay.
Oder ja, was es sonst noch so gibt.
Das ist ein gutes Thema. Es gibt ja die Judokas.
Zum Beispiel,
ja. Zum Beispiel, ja.
So,
weil die Judokas machen sehr gutes Rumpftraining.
Ah ja.
Davon können die Eishockeyspieler
was immer. Ich mir vielleicht auch hätte vorstellen können, also was ich zum Beispiel auch den Jungs jetzt immer gesagt habe, wenn wir die Drehsprünge wieder gemacht haben, wenn ihr mit einem anderen Spieler zusammenknallt, ne, was ja relativ häufig passiert.
Ja.
Es ist ja ungünstig, wenn du dann halt wie ein Kartoffelsack zusammenklappst und auf den Boden fällst. Ne? Dafür machen wir das zum Beispiel, dass du halt schaffst, bei einem starken Ungleichgewicht trotzdem deinen Körper halten zu können und nicht hinzufallen.
Ja.
So, dass wenn du dann vielleicht auf dem Spiel mit einem anderen Spieler zusammenstoßt, dass du trotzdem im Widerstand halten kannst und nicht auf dem Eis liegst.
Ja, also das ist tatsächlich, wenn du sagst Körperspannung, viele Unfälle passieren im Spiel.
Ja.
Weil der Spieler seine Körperspannung verliert. Also eine häufige Ursache ist zum Beispiel beim Wechseln. Wenn der Spieler den Wechsel anzeigt, dass er wechseln gehen will, dann macht er in dem Moment auf, zeigt den Wechsel an und verliert damit seine Körperspannung. Ja. Und wenn absicht oder unabsichtlich, wenn der Spieler das ja nicht kommen sieht, hat er in dem Moment die Körperspannung verloren. Der muss nicht mal hart sein, der Check. Und schon kannst du eigentlich sagen, okay, aufgrund dessen hat er...
Genau.
Oder er hat eine Blindzeit, er sieht nicht, was von vorne kommt. Rechnet auch nicht damit, obwohl das eigentlich müsste, weil aufgrund Eishockey so schnell und verliert auch ganz kurz seine Körperspannung, weil wenn zwei Spieler sich einig sind, sie gehen in die Zone, wo jetzt ein Zweikampf passiert, dann passiert es relativ selten, weil ja beide eine Körperspannung aufbauen. So, aber meistens passieren die Unfälle
bei unbewussten Momenten.
Genau, also gerade wie Wechsel, ne? Das habe ich schon so oft beobachtet. Oder wenn der Spieler beim Wechseln, da ist auch manchmal das Eis kaputt und die bleiben hängen mit der Kante im Eis. Dann denkst du, oh Gott, wie ist denn der jetzt gestürzt?
Ja.
Er hatte wenig Tempo und nur, und dann, weil du einfach ein, zwei Meter schon vorher aufgemacht hast.
Genau.
Und du stehst auf einem Bein, zeigst den Wechsel an, bums, fällst ja rein in die Bande und denkst, um Gottes Willen, was genau geht denn jetzt ab?
Genau.
Ja.
Und also auch da muss man zum Beispiel wirklich, also das Hinfallen muss man ja tatsächlich auch lernen. Hm. Also wir Eiskunstläufer, wir lernen auch, wie man richtig hinfällt. Mhm. Hört sich jetzt vielleicht für Außenstehende so komisch an, wie kann man denn lernen, wie man richtig hinfällt. Mhm. Aber das muss man auch tatsächlich machen. Oder auch, das kennen wir nur zu gut, also Eishockeyspieler machen ja echt die krassesten Rillen ins Eis rein.
Ja, wenn wir dann, so hart mit Kraft arbeiten.
Ja, ja, und wenn wir dann halt in unserer dünnen Kufe einmal da reinkommen, egal, ne, zack. Und dass man da lernt vielleicht, sage ich auch den Kindern immer, schönes Beispiel vom Spielplatz, die Wippe auszugleichen. Auch wenn du schon hinfällst, dass du vielleicht es noch schaffst, in der letzten Sekunde auszugleichen und schnell halt Gegenseite umzureißen. Mhm. Aber dann halt, wie gesagt, Thema Judo, was wir hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei denen halt auch so ist, mit Kontaktsport und dass man sich gegenseitig versucht umzuhauen, wie man dabei standhaftig bleibt.
Ja, beim Judo ist halt eben so interessant, diese Partnerübungen, die die haben und dass die halt eben so brutal mit dem Chorbereich arbeiten. Ne?
Ja.
So, und ein Eishockeyspieler braucht halt einfach einen Chorbereich. So.
Ja.
Und da kannst du auf jeden Fall Übungen oder Tools dir rausziehen und sagen, okay, da könnte eine Übertragung zu unserem Sport on-ice, eventuell off-ice
genau, ja,
so stattfinden. Ja,
ja, mhm, weil was die Jungs auf jeden Fall auch noch lernen müssen ist, ich frage die auch immer, ihr habt doch Muskeln, ihr geht doch hier pumpen, ne? Jetzt müsst ihr nur noch lernen, die richtig einzusetzen, während ihr halt springt und hinfällt. Ja.
Ja, aber das, weil du meintest, kognitiv, ne? Also das ist natürlich dann dieses High-End-Bewusstsein, wann, wenn nicht, aber dafür ist es ja eine Entwicklung, dafür sind sie noch Nachwuchssportler.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ist ja alles gut. Also wie gesagt, vielleicht noch kurz so zum Abschluss, auch so reflektionsmäßig, wenn ich jetzt das ganze Jahr betrachte, also die haben sich auf jeden Fall so verbessert. Jetzt in der letzten Stunde, du hast ja auch zugeschaut, ne?
Mhm.
Bei den Drehsprüngen ist fast keiner mehr hingefallen.
Ja, ja,
keiner.
Das
und am Anfang lag jeder auf dem Boden.
Ja.
Deswegen, also wir können ja auf jeden Fall schon stolz auf die sein und ich bin es auch.
Natürlich, du, seine Arbeit sollte man immer unterstreichen. Ne?
Nee, auf die stolz, nicht auf mich.
Ja, ja. Ach so, sehr gut.
Hast du wieder aber, alles falsch verstanden,
ja, Andi? Aber du musst davon ausgehen, nach dem Sommer ist ein Jahrgangswechsel und da beginnt alles wieder von vorne.
Ja,
okay,
wäre ja sonst langweilig, ne?
Richtig, ja. Aber weil du gerade sagst, Einstellung, fand ich auch gerade interessant. Wir haben gerade, ist vielleicht für die Hörer ganz interessant, wir haben versucht, einen Test zu machen. Wir haben eine PowerPoint starten lassen, die fortlaufend ist, ne? Und da stehen immer Wörter drauf und das müssen die Spieler ausführen. Und ich hatte zwei Profispieler auf dem Eis, Parker, Tomé und Hakon Henelt. Die waren ganz vorne beim iPad, macht mit und das Programm ging 18 Minuten.
Okay.
Und interessant war, die beiden haben sich so gechallenged, also bis ans Limit, halt Profi, ne?
Ja.
So volles Brett durchgegangen und so, Hadi, du, wir können nicht mehr, wa? Und ich gucke so in meine Gruppe, ich sage, okay, krass, die Spieler machen halt eben noch normal weiter. Klar, der hat natürlich, die Jüngeren haben gar nicht das Bewusstsein, so hart ans Limit ranzugehen,
ja,
war so bei Minute 7. Und ich sage, ja, okay, pass auf, ihr könnt ja eure Pausen selber steuern, aber ihr habt ja von der ersten Übung ab an so reingehauen.
Mhm.
Ja, ist natürlich, die sind so voll auf diesen Drill.
Ja.
Ans Limit, 100%, wir müssen da rankommen, während natürlich der jüngere Spieler, ja, also
erstmal vorsichtig
genau
rangeht und ja, mal gucken,
genau,
sich langsam
richtig,
rantasten.
So, richtig, und,
ja,
und das fand ich halt eben interessant, wieder so diesen Unterschied war, glaube ich, auch gut zu erkennen für die Jungs, wie die zwei da vorne sich gegenseitig gepusht haben bei diesem neuen Tool mit dieser PowerPoint und wie sich halt eben die Spieler dann dementsprechend verhalten haben. Aber das ist dann, da willst du sie ja hinhaben. Das ist ja sozusagen
ja
das Ende der Nachwuchskette. Okay, jetzt weißt du, wie du dich als Profispieler zu verhalten hast. Ne?
Also meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall eben. Was halt im Sport auch oft vernachlässigt wird oder was ich so mitgekriegt habe in meiner ganzen sportlichen Laufbahn, dass so die sportlichen Werte einfach auch vernachlässigt werden. Also ich meiner Meinung nach, du darfst dem Sportler nicht nur die sportliche Technik beibringen. Wie machst du das besser? Sondern auch die Denkweise und die Werte und eben sowas wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, dass man nicht aufgibt, dass man das packt, das muss man ja auch meiner Meinung nach dem Sportler beibringen.
Richtig, ja, ja.
So, weil viele denken, entweder er hat's oder er hat's nicht, entweder er mag es oder er macht nichts, Punkt. Aber so ist es meiner Meinung nach nicht.
Ja.
Also da kann man schon jeden dran führen.
Wobei ich sagen muss, da sind wir doch, was zumindest das Branding angeht, du siehst es immer wieder, gerade im Eishockeysport, siehst du schon diese motivierenden Aussagen.
Ja.
Aber was halt eben unterstützend ist, aber nichtsdestotrotz muss es halt eben vom Trainer, wobei wir echt zu der Erkenntnis gekommen sind, es gibt den von der Motivation entweder von innen nach außen, dass es von dem Sportler selber kommt und wenn er merkt, man hat einen Punkt erreicht, jetzt müsste der Trainer kommen, es geht von außen nach innen. Aber die Basis dafür, wie was kommt, muss ja der Sportler erstmal selber legen.
Ja, das stimmt.
So, ne?
Ja.
Wenn ich weiß, ich gehe den Schritt in Richtung Sportschule, dann ist ja nicht die Kunst, darauf zu bleiben, sondern sich genau da zu entwickeln. Mhm. Weil jetzt der nächste Entwicklungsschritt kommt und dafür muss er eine gewisse Eigenmotivation mitbringen. Weil dafür macht er es.
Ja, das sowieso. Ja, so, ja. Ne?
Dass wenn der Sportler ans Limit kommt, dass man ihm dann einen Push gibt und sagt, genau, komm, das schaffst du.
Ja.
Weil, und dass er natürlich auch vielleicht intrinsisch sich Ziele gesetzt hat für, wenn man jetzt mikrozyklisch, er hat sich für diesen Tag, er möchte das und das erreichen.
Ja.
In der Woche möchte ich dieses hier erreichen und im Wettkampf möchte ich da gerne hinkommen. Dann ist es natürlich super, aber ich glaube...
Ja, dass man dafür brennt und ja.
Ich glaube, das ist U17, U20, wenn man in der U15 da die Spieler darauf vorbereitet, U13 so in dem Alter, aber zu früh, weil alles, was darunter sind, sind Kinder, da machen sie es in spielerischer Form.
Ja, also, ja, verstehen das noch nicht so richtig.
Ja, also müssen sie ja auch nicht, weil ich immer finde, das ist immer schön zu erkennen, wenn du so Kinder siehst am Strand, wenn die dann ihre Kleckerboot aufbauen und dann, aber die machen es auch auf einmal ganz schnell kaputt. Also da siehst du, ey krass, wie spielerisch, die haben gar kein Ziel gehabt.
Ja.
So wie wir Erwachsene, wo wir dann immer sagen, ey, wieso hast du denn das jetzt gemacht?
Zuerst hat sich so viel Mühe gegeben, ja, ne, mit so einer ganz präzise und alles gebaut, genau, und dann zack.
Richtig, weg. Aber die sind ja gar nicht daran gegangen, ja, ich will jetzt in der Zeit das schaffen, sondern die haben so lange gespielt, bis sie daran Spaß hatten. Das ist, glaube ich, auch manchmal so die Kunst, diesen Spaß, diesen intrinsischen Spaß, sich zu quälen, Spaß, sich zu überwinden, Spaß an dieser Leidenschaft.
Ja.
So, ne? Ich kann nicht mehr weiter durchhalten. Richtig, so, dass man das auch annimmt und sagt, okay, ich muss diese Langeweile im Sport, die muss ich auch lieben.
Ja.
Weil es kann langweilig.
Nee, also Leistungssport ist ja auch schmerzhaft und richtig, schwer, ja, und manchmal auch demütigend und alles.
Genau.
Und trotzdem, ja.
Na gut, Elisabeth, dann danke ich dir. Für euch da draußen, das ist jetzt der letzte Podcast vor den Sommerferien. Ich weiß nicht, ob ich einen Zusatzpodcast schaffe in den Sommerferien. Ansonsten geht es danach weiter. Es fehlt noch eine Person, dass man so das Umfeld oder ein, zwei, dass man das Umfeld quasi an Trainern durch hat. Ja, wenn ihr Vorschläge oder Kritiken habt, Daumen hoch für Elisabeth, Daumen runter für mich, ist gar kein Thema. So, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer, eine gute Zeit und einen erfolgreichen Start in die Vorbereitung.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Schöne Ferien.
Danke ebenfalls. Macht's gut. Ciao, ciao.